Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 57 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und bevor wir heute loslegen, habe ich eine kleine Content-Warnung. Wir werden in dieser Folge über die Themen Tod und Trauer sprechen und auch über das Thema Stillgeburt. Falls ihr das Gefühl habt, das ist heute nichts für euch, das berührt etwas in euch, womit ihr euch heute nicht konfrontieren wollt, dann ist jetzt die Möglichkeit da, den Podcast auszuschalten. Und wir machen weiter. Und zwar mit der famosen Carmen Meyer, über deren Besuch ich mich wahnsinnig freue. Hallo, liebe Carmen.
Hallo, Mara. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Carmen, wir kennen uns im Fußballkontext schon eine Weile und ich freue mich besonders, dass wir heute über Trauer und dann Flutlicht sprechen können. Ein Projekt, das du mit Kick-In realisierst. Aber bevor wir das tun, lass uns doch mal ganz weit zurückschauen. Du hast ursprünglich mal eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin gemacht und warst in der offenen Jugendarbeit tätig. Und was mich interessieren würde, was von dem, was du damals gelernt und gemacht hast, begleitet dich vielleicht bis heute und hilft dir auch noch in dem, was du heute machst?
Ja, ich war, das ist schon echt viele Jahre her, das war 1995 habe ich die Ausbildung gemacht, die Zeit vergeht auch wie im Fluge und habe, ich glaube, die Jugendsubkulturen begleiten mich jetzt einfach auch dahingehend, dass es immer ja auch viel mit Fankultur zu tun habe und es natürlich auch eine Jugendkultur ist. Und da kann ich, glaube ich, ganz gut aus so einem Fundus schöpfen, dass es einfach so vielfältig ist. Wie funktionieren Jugendkulturen? Was möchten Jugendliche sagen? Was ist ihr Ausdruck? Und ich glaube, das ist was, wo man jetzt auch profitiert, gerade wenn man auch viel mit Fanprojekten zusammenarbeitet, dass ich da so ein Background habe zu dem Thema. Und es ist sowieso spannend, vieles, was mich so im Leben, ich habe verschiedene Ausbildungen ja im Leben gemacht und all dies kommt dann irgendwie, sammelt sich so in diesem Projekt Trauer und Fußball. Das finde ich selber so ganz spannend, wenn man so rückblickend guckt, was ist im Leben so passiert. Und alles hat irgendwie, alles, was ich jemals gelernt, studiert habe, findet sich auf jeden Fall in dem Projekt Trauer und Fußball wieder.
Und was ich ja auch noch ganz spannend finde, ist, dass bevor du selbst in diesem Bereich gearbeitet hast, hast du mal gesagt, warst du ja eigentlich ja so Teil einer Jugendprotestkultur, oder?
Na, ich habe als junge Frau oder als Jugendliche, sage ich mal gar nicht als junge Frau, als ich 16, 17 war, war ich sehr viel im Umweltschutz aktiv. Ich komme ja aus der Nähe von Freiburg und damals ging es auch um Kernkraftwerke im Elsass, auch Wiel habe ich verpasst, da wurde ich gerade erst geboren um die Zeit herum, aber da bin ich einfach aufgewachsen in so einer Naturschutzgrünen Jugendbewegung, sage ich mal. Genau, das war das, wo ich verortet war zu jugendlichen Zeiten, wo das alles auch erst überhaupt zu seine Anfänge nahm. Wir viel auf Anti-AKWs waren, viel fahren mit dem Fahrrad. All das, was heute jetzt ja auch wieder ein großes Thema ist. Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Ja.
Ja, hätten Sie damals mal gehört, wäre es heute vielleicht nicht mehr so ein großes Thema. Aber das fände ich sehr schön, wenn du sagst, du kommst aus der Nähe von Freiburg. Man hört das bei dir wunderbar, diese beiden Heimaten, die du in deinem Leben hattest und hast. Freiburg und Berlin hat sich beides fest so in deinem Sprechen eingeprägt. Das ist was ganz Besonderes, finde ich. Du bist dann nämlich mit 25, ich sage mal, einem inneren Wunsch nach einem Tapetenwechsel gefolgt und bist nach Berlin gezogen. Und da hast du Geschichte und Bibliothekswissenschaften studiert und nebenher im Archiv der Jugendkulturen gearbeitet. Und wenn man das so hört, klingt es ja erstmal nach einem Bruch zu dem, was du vorher gemacht hast. Aber du hast gerade schon angedeutet, für dich hat irgendwie so im Inneren das immer alles zusammengepasst, oder?
Ja, es war einfach so, nach einer Weile in dem sozialen Bereich wollte ich ganz gerne nochmal was für meinen Kopf tun. Und dachte, Mensch, vielleicht studiere ich einfach auch was anderes. Ich hatte damals Leistungskurs Geschichte beim Abitur und war da sehr interessiert und dachte, Mensch, was studierst du dazu? Und habe einfach auch gerne, ich bin auch jemand, der sehr gerne in Bibliotheken geht, der sehr gerne Bücher liest, also keine E-Books, sondern richtige Bücher. und dachte dann einfach, das könnte ich dazu studieren. Und da hat sich dann einfach ergeben, dass ich gesehen habe, da gibt's ja das Archiv der Jugendkulturen, was damals Klaus Farin zusammen mit Gabi Roman auch gründete und da dachte ich, das wäre eine gute Möglichkeit, während dem Studium nebenher zu arbeiten, weil in Bibliothekswissenschaft man ja auch immer Praktika machen musste in Bibliotheken. Und so bin ich eigentlich beim Archiv der Jugendkulturen gelandet und dachte, da passt wieder meine Ausbildung und meine Erfahrung als Jugend- und Heimerzieherin ganz gut zusammen. Und da hat sich das zusammen verbunden, ja.
Und der Umzug nach Berlin hat dich dann, nehme ich an, auch das erste Mal mit der Turbine zusammengebracht, oder?
Oh, bei Turbine bin ich seit 2012 etwa, also gar nicht, also da, ich lebe aber schon seit 2000 in Berlin, also länger als in Freiburg, was auch ganz spannend ist. Da bin ich erst später gelandet, und zwar erst, als ich selber wieder mehr im Fußballkontext zu tun hatte. Ich war als Jugendlicher auch sehr fußballbegeistert, und mein Papa war ja auch großer Fußballfan und hat einfach sehr oft das Bundesliga-Radio gehört. Damit bin ich auch aufgewachsen, wirklich mit Samstagnachmittags, dass ja die ganze Nachbarschaft betrönt wurde mit diesem Bundesliga-Radio von meinem Vater, was wirklich regelmäßig dazu führte, dass Nachbarn sich beschwert hatten. Aber mein Vater war da ganz eisern. Bundesliga, 15.30 Uhr, Samstag, Ende, müssen alle ertragen bis 17.15 Uhr. Und da hatte ich als Jugendliche, war ich da zugange, und dann gab es aber so eine Pause mit dem Fußball einfach. Da war ich dann wieder mit anderen Sachen beschäftigt, Umweltbewegung, Ausbildung, Jugendkulturen. Ja.
Ich finde das mit deinem Vater so herrlich, weil sich das anhört wie so eine 80er-Jahre-Sportschau-Werbung, weil du mal erzählt hast, er hatte auch tatsächlich so ganz klassisch Auto geputzt, ne?
Ja, und Hof, also es war immer draußen, also diese Bundesliga-Konferenz fand immer im Hof von meinen Eltern statt, und hat wirklich Auto geputzt, er hat im Garten was gemacht, Hof gefegt, also wirklich so ganz klassisch, nicht zur Freude aller Nachbarn und Nachbarinnen, aber irgendwann hat sich das so ins Bild eingefügt, und jeder wusste, der Herr Meier hört jetzt wieder hier Bundesliga-Radio, und irgendwann hört es ja dann auch wieder auf.
Klasse. Jetzt kommt hier vor lauter Begeisterung gerade der Kater und schnurrt ins Mikrofon.
Schöne Grüße an den Kater.
Die richtig gerne aus.
Wir hatten auch ganz lange eine Katze, die ist mit über 22 Jahren gestorben.
Oh je. Ja. Ja. Und dann lieferst du jetzt quasi auch schon das Stichwort zu meiner nächsten Frage. Die Themen Trauer und Fußball, die ja vielleicht jetzt nicht für jede Person, die uns zuhört, direkt so miteinander in Verbindung stehen. Die sind für dich mal in einer ganz persönlichen Situation zusammengekommen. Erzähl doch gerne mal, was du aus dieser Zeit erzählen magst.
Ja, also da kann ich erzählen, 2006 ist mein Sohn tot zur Welt gekommen, 2008 meine Tochter, und es war eine ganz schwierige Zeit so in meinem Leben, da war einfach alles anders. Also es ist ein bisschen so, wie die Welt dreht sich normal weiter, aber für mich war ich war der Welt so ein Stück weit abhanden gekommen. Mhm. Und da war 2006, war ja spannend, da war ja, also wir lebten da in Berlin, und da war ja WM in Berlin. Und da hatten wir einen sehr netten Mitbewohner aus der Schweiz, und der war sehr fußballbegeistert, und irgendwie hat es dazu geführt, dass das wieder so andockte. Also mein frühere Fußballleidenschaft dockte dann wieder an, und ich habe gemerkt, oh, Fußball ist was mich total unterstützt in so einer Trauer, weil es gibt ein Ziel. Und das habe ich dann auch, 2008 war ja dann EM, als meine Tochter starb, und es war beides mal so, dass es halt ein Ziel auch in der Trauer gab, und es war ein Anpfiff von einem Spiel, und ich glaube, ich habe von 2006, 2008 jedes einzelne Spiel gesehen, inklusive Bericht nach Erstattung, und es war einfach so für mich eine unheimliche Ablenkung, und aber auch nicht nur Ablenkung, sondern auch eine Ressource, so eine ganz wertvolle Kraftquelle in der Zeit, zumal ganz viele Freunde und Freundinnen zu uns immer dann nach Hause kamen und zusammen mit uns Fußball geschaut haben. Und ich glaube, eine Freundin hat es wirklich mal ganz toll auf den Punkt gebracht, dass sie sagte, wir hatten dann halt auch was Schönes zusammen vor, und dann haben wir zusammen Fußball geschaut, aber wir haben getrauert und wir haben auch mit euch getrauert. Und das, finde ich, trifft es ganz gut einfach. Die hat dann was zu essen mitgebracht und die haben gegrillt, einfach so ganz lebenspraktische Dinge, vielleicht auch mal irgendwie gesagt, oh, sollen wir noch was einkaufen gehen für euch, sowas am Anfang in dieser Trauer, einfach eine total wertvolle Ressource war, und vor allem auch dieses Gefühl, nicht allein zu sein mit der Trauer, Menschen um sich zu haben, die das aushalten können, den Schmerz. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und genau, so kam es dann zu dieser Verbindung zwischen Trauer und Fußball für mich ganz persönlich. Mhm.
Du hast das Thema Ablenkung gerade schon angesprochen. Das ist, finde ich, was, wenn du das so erzählst, das kann man sich sofort vorstellen, ne? Das Spiel wird angepfiffen und der Kopf ist einfach 90 Minuten von allem anderen leer geblasen.
Ja, das zum einen, aber du hast ja auch im Fußball immer diese ganzen Gefühle. Also es ist traurig, es ist schön, Wut, Freude. Also so all das, was du in der Trauer auch hast, auch scheitern ja auch beim Fußball, ja. Oder auch wirklich Sachen, wo du denkst, oh Gott, wie kann der Elfmeter nicht reingehen? Oder also so ganz viele Sachen. Und ich glaube, dafür ist es auch, da kannst du aber einfach stehen und weinen irgendwie, ja. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass da der Fußball einfach einen guten Rahmen schafft, auch für die Trauer, zumal wir ja alle auch im Fußball gefühlserprobt sind, dass da alle unterschiedlichen Gefühle stehen dürfen und können und dass sie da auch sichtbar sind.
Ja, gefühlserprobt ist ein tolles Wort dafür, finde ich. Und was ich mich gefragt habe, ist es auch ein bisschen so, Tod ist ja schon in der Gesellschaft nach wie vor an vielen Stellen tabuisiert. Und oft führt es so ein bisschen dazu, dass Menschen sich unsicher sind, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der trauert. Ist es so, dass Fußball einfach auch so einen Programmrahmen schafft? Also, dass man weiß, man trifft sich beim Fußball und man muss dann vielleicht auch über die Trauer gar nicht sprechen?
Genau, also ich glaube, da gibt es so mehrere Punkte. Einmal das, was du sagst, das habe ich auch in ganz vielen Interviews. Ich konnte einfach hingehen. Also es gab mir Struktur und Halt und Orientierung. Das erzählen mir auch viele Fans, weil sie einfach sagen, das war so ein Punkt. Da hatte ich quasi eine Verabredung und in der Trauer ist für viele Unterstützung, eine Struktur zu haben. Viele überlegen sich so eine Aktivität oder manchmal zwei Aktivitäten am Tag, um, sag ich einfach mal, auch meist am Anfang in diesem Überlebensmodus, um einfach irgendwie auch vielleicht seinen Tag zu strukturieren. Und da muss man im Fußball zum einen nicht so viel sprechen, aber zum anderen glaube ich, ist es auch, was ich selber weiß und was auch viele Fans mir erzählt haben, ist halt natürlich auch der Fußball einen guten Raum, um zu sagen, Mensch, ihr kamt immer zu zweit und jetzt kommst du alleine und dann kann man mal schnell drücken. Ich glaube, das würde man in einem Supermarkt oder auf der Straße, wie du sagst, weil ja andere vielleicht eher unsicher sind, wie gehe ich denn jetzt mit einem Trauernden um, die würden das eher nicht ansprechen. Aber das fand ich spannend, dass viele Fans, die gar nicht mehr mal so unmittelbar von Trauer betroffen waren, sondern eher im Umgang mit Trauernden überlegt haben, was sie tun können, dass sie sagen, dass das Fußballstadion da ein guter Ort ist, um einfach das zu sagen, du schön, dass du da bist und traurig, dass die Person nicht mehr da ist und dann nimmt man sich mal schnell in den Arm und dann geht's auch wieder weiter mit dem Spielgeschehen, ja.
Du hast das Stadion jetzt schon angesprochen, also 2006 und 2008 waren das ja dann, ich sag mal, Fernsehereignisse für dich mit der WM und der EM. Was hast du vielleicht noch so für neue Ressourcen im Fußball für dich entdeckt, als du angefangen hast, dann 2012 auch im Stadion zu schauen?
Kurz zu dem Stadion. Also wir kennen, also das fand ich zumindest eine schöne Geste. Sind wir nochmal schnell bei 2010, als Spanien Weltmeister wurde und Iniesta sein Trikot auszog und dann erinnerte an Dani Czak, der, glaube ich, ein oder zwei Jahre davor ganz plötzlich auch gestorben ist. Auch ein Fußballer, das fand ich so eine Geste, wo ich dachte, also da habe ich unheimlich viele Nachrichten bekommen von anderen verwaisten Eltern. Also das sind alles Eltern, die Kinder vor unterschiedlich langer Zeit und durch verschiedene Todesursachen verloren haben, die sagten, boah, das ist toll, da wird erinnert an den Spieler, wie sich die Eltern fühlen, wenn die ganze Welt jetzt nochmal weiß, er war auch da. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der zum einen am Fernsehen zwar sichtbar ist, aber im Stadion, finde ich, erlebt man den schon anders, dass einfach auch es Choreografien gibt oder es im Frauenfußball weniger, aber zumindest was ich oft oder öfters beobachte im Karl-Liebknecht-Stadion bei Turbine, dass auf den Sitzen dann Blumen liegen und mal eine Kerze, wo dann erinnert wird, hier saß ein Fan, der gestorben ist und dass das zum einen sichtbar ist. Jeder weiß, glaube ich, mit einer Blume und einer Kerze auf dem Stuhl, was das bedeutet, einfach Bildsprache. Und auch diese Verbundenheit, dass da niemand vergessen wird durch diese Choreos oder die Schweigeminute oder den Trauerflor. Selbst initiierte Schweigeminuten ist ja was, was in der Fanszene sehr viel gemacht wird, weil nicht alle das Thema Schweigeminute ist ein Thema, da kommen wir vielleicht nachher nochmal beim Trauer und beim Flutlicht drauf, ist ja nicht so einfach, eine offizielle Schweigeminute für einen Fan zu beantragen. Und deswegen gibt es halt diese selbstinitiierte Schweigeminuten in der Kurve, die ich auch ganz berührend und bewegend finde, weil dann ja einfach dadurch, dass dann die Kurve still ist und es keinen Support gibt, auch ein Zeichen gesetzt wird zu Beginn des Spieles und jeder sich fragt, was ist denn da los? Und oft gibt es ja noch eine Tapete mit dem Konterfei oder was anderes, ja.
Ja. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben und auch als ich so auf deine Arbeit aufmerksam geworden bin, für mich hat das alles total Sinn ergeben. Also dieses Tröstliche aus dem Fußball heraus und ich habe dann direkt auch so dran gedacht, wie das war, als mein Vater gestorben ist und er war derjenige, mit dem ich zuallererst überhaupt Fußball geschaut habe und den ich nach jedem Spiel irgendwie so angerufen habe und dann gab es damals so diese Parallelität, dass ich einmal das Gefühl hatte, ich kann nicht ins Stadion gehen, wenn es nicht möglich ist, dass ich hinterher mit ihm telefoniere. Und gleichzeitig war im Stadion eben so eine totale Geborgenheit in dieser Gruppe, mit der man da eben automatisch jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende steht. Und ich erinnere mich so auch an dieses, dass ich sofort das Gefühl hatte, dass eben so teilen zu wollen. Wie ist das? Bist du mittlerweile auch so eine Hüterin von Geschichten rund um Trauer und Fußball? Gibt es viele Menschen, die dir eben auch dann ihre eigene Geschichte erzählen möchten?
Ja, also es gibt, also ich sammle die auch, diese Geschichten der Menschen und wir werden jetzt ja 5 Jahre alt und werden ein Fanzine wieder rausgeben und also so eine Jubiläumsausgabe, da werden einige der Geschichten auch wieder zu lesen sein und es ist schon so, dass Menschen auch uns oder mich persönlich anschreiben und mir ihre eigene Erfahrung erzählen und es ist sehr vielfältig auch, was sie mit Trauer und Fußball verbinden. Also das bewegt mich immer sehr und das berührt mich und ich freue mich, wenn ich die veröffentlichen darf. Und spannenderweise, Macha, ist es auch so, dass Menschen, die gar nicht selber trauern und mit Fußball überhaupt gar nichts zu tun haben, die haben auch immer irgendeine Geschichte auf Lager und sagen, ach damals, das habe ich aber mitbekommen im Fußball und das finde ich total spannend. Also das scheint, das sind ja dann, du erinnerst dich vielleicht selber, 2016 war das, glaube ich, mein gegen Dortmund, als es zwei Menschen gab, die auf der Tribüne die da erkrankt sind und ich glaube, eine Person ist auch gestorben und da wurde ja der Support komplett eingestellt und als ich das dann bei Mainz rumgesprochen hatte, haben die auch alles eingestellt und ich erinnere mich noch an Interviews, ich glaube Marco Reus sagte, das war total merkwürdig, sie wussten gar nicht so auf dem Platz, warum es jetzt so still ist, also so Sachen tragen die Leute dann bei, obwohl sie gar nichts mit Fußball zu tun haben oder ganz eigene Erfahrungen, wo sie sagen, das habe ich mal erlebt, auch im Amateurbereich, also es muss ja nicht immer Profifußball sein, all das, was man im Profifußball sieht, beobachten wir ja auch in kleineren Vereinen und das ist durchaus total spannend auch, wir haben nicht nur Kontakt mit Fans aus Profiligen, sondern auch aus dem Amateurbereich, weil es da auch viele tolle Sachen gibt über Gedenktafeln, über Menschen, die Trauerreden halten auf Beerdigungen. Also das ist total vielfältig und ich sag dir, ich wundere mich immer, es gibt immer noch irgendwas Neues. Also diese ganze Fußballszene von alt bis jung ist einfach unheimlich kreativ und entwickeln so ihre eigenen Rituale, die natürlich auch unterstützend sind dann in der Trauer.
Du hast ja dann auch beruflich einen neuen Weg eingeschlagen, ne? Angestoßen so ein bisschen durch die persönliche Geschichte und hast eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. War das eindeutig für dich? Also wie ist dir das klar geworden, dass du das machen möchtest?
Oh, ich glaube, das war auch eher ein Prozess. Ich habe zuerst, war ich längere Zeit tätig im Vorstand der verwaisten Eltern und Geschwister in Berlin und darüber hat sich das dann so entwickelt und dann habe ich überlegt, ob ich das machen kann. Ich hatte ja selber auch eine Therapeutin, die mich sehr unterstützt hat, die selbst vor ganz, ganz vielen Jahren selbst ein Kind verloren hatte. Und das war ganz gut, da auch jemand so Professionelles an der Seite zu haben, die mit so ein bisschen Abstand auch blickt. Jetzt ist sie meine Supervisorin geworden mittlerweile, ja. Und da kam dann so der Gedanke auf und auch, dass ich das, glaube ich, ganz gerne machen würde und gerne in dem Bereich tätig sein möchte, genau.
Ich bewundere dich da ja total, muss ich sagen, und also auch andere, die in dem Feld arbeiten, weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht einfach ist, so die eigene Trauer davon zu trennen, was einem andere Menschen erzählen. Aber genau das muss man ja, ne? Du kannst ja als die Trauerbegleiterin nicht diejenige sein, die da sitzt und den Tränen ausbricht. Wie lernt man das?
Oh, ich weiß nicht, da kommen wir wieder zu deinem Ursprungsfrage zurück. Ich bin ja nun hatte ja diese Ausbildung für Jugend- und Heimerziehung gemacht und hatte dann lange auch Jugendliche betreut, die psychische Erkrankungen hatten. Und da muss man auch ganz gut lernen, sich einfach abzugrenzen. Also so, für mich ist es so, ich mag meine Arbeit total gerne, aber wenn ich Feierabend habe und die Tür bei meiner Praxis zugeht, dann ist Feierabend, dann kommt Musik auf die Ohren und dann geht es für mich so weiter. Ich glaube, das ist so ein Lern, das ist einfach selber so ein Lernprozess und dass man sich da selber auch abgrenzen kann. Und was genau das, was du auch sagst, das ist schon wichtig in unserer Arbeit als Trauerbegleitende, dass wir gar nicht bewerten. Jede Trauer ist individuell verschieden und jeder hat das Recht auf seine eigene Trauer. Und da geht es nicht darum, zu sagen, was ist richtig oder und ist falsch. Und ich erinnere mich, ich hatte mal ein Interview vor vielen Jahren mit einer Frau von der Presse und die hatte selber Trauererfahrung und die wollte dann immer zu messen, ja, haben Sie keinen Sport gemacht? Haben Sie sich nicht bewegt? Und dann meine ich so, nein, ich bin nicht joggen gegangen. Also das eskalierte ganz schlimm, sage ich dir. Und also das hat mich dann hinterher, also so, ja, was haben Sie denn dann gemacht? Dann habe ich gesagt, ich bin nachts auf die Straße gegangen, weil ich den Tag nicht ertragen habe. Ich konnte nachts rausgehen und diese Sonne und diese fröhlichen Menschen waren No-Go für mich. Ich bin halt nachts spazieren gegangen oder saß nachts auf dem Balkon und das konnte sie so gar nicht verstehen. Und da habe ich auch gedacht, das setzt einfach, also da hat man sehr deutlich auch gemerkt, wie das Trauern da auch in Stress setzt, wenn jemand anders sagt, was für sie gut ist. Und das ist mir auch wichtig in meiner Arbeit, dass jeder das Recht hat auf seine eigene Trauer und so wie die Person trauert, so ist es richtig. Und vom Umfeld steht es überhaupt nicht zu bewerten oder zu sagen, das ist falsch, weil für das Umfeld ist ja oft so, dass die sagen, das ist komisch, was macht die denn da? Ist das denn, ist das nicht krankhaft, kommt der dann manchmal und oh, das ist nicht normal, während ich immer denke, was ist denn jetzt normal? Also so, da gibt's einfach, glaube ich, so, das ist was, wo ich, glaube ich, plädiere, alle zu sagen, die jetzt auch diesen Podcast hören, der Trauernde hat da meistens ein ganz gutes Gespür für sich, was sein individueller Weg ist und der ist richtig. Und so wie wir Menschen verschieden sind, so ist die Trauer auch verschieden. Und für jeden ist was anderes stimmig, für jeden ist es eine andere Ressource. Und weil du mich gefragt hast, wie ich das machen kann, für mich bleibt der Fußball auch eine Ressource. Das ist auch heute so, Mara, wenn ich einfach weiß, ich hatte einen anstrengenden Tag. Und ich weiß, abends kommt auf Fußball im Fernsehen, DFB-Pokal oder irgendwas oder Relegation oder ich gehe zur Turbine, dann ist es echt für mich wie so eine Kraftquelle und es ist ein total schönes Gefühl zu gucken und auch wieder abzuschalten, diese 90 Minuten. Man ist ja nirgends so oft im Hier und Jetzt wie im Fußball, also was will man mehr?
Das stimmt. Bei dem Wort Relegation bleibt mir zwar hier als Frau eines HSV-Fans kurz das Herz stehen und ich denke mir, also Relegation ist keine Ressource für mich, aber ich weiß trotzdem absolut, was du meinst und bitte möge der Hamburger Sportverein diesmal davon verschont bleiben. Ja, aber zurück zum Thema Trauer und Fußball. Du hast ja dann, du hast deine eigene Praxis gerade schon angesprochen. Als du die schon hattest, hast du dann nochmal eine Weiterbildung im Bereich Trauerbegleitung gemacht, weil das ja auch ein Beruf ist einfach, der sich in den letzten Jahren verändert und professionalisiert hat. Und das hast du dann eben abgeschlossen mit einer Arbeit über Trauer und Fußball. Was hat dich in der Arbeit interessiert? Was hast du dir da angeschaut?
Genau, also vielleicht kann ich einfach nur nochmal sagen, Trauerbegleitung, es gibt auch einen Bundesverband für Trauerbegleitung. Das sind alles Menschen, die die den Beruf mit einer Qualifikation gemacht hat nach bestimmten Standards, weil Trauerbegleitung ist kein geschützter Begriff. Und deswegen fand ich selber für mich auch wichtig, da einfach auch eine Qualifizierung zu erwerben und die endet dann mit dieser Arbeit. Da habe ich einfach untersucht, inwieweit kann denn ist denn die Trauerkultur im Fußball, wie kann die denn Beitrag leisten überhaupt zum Umgang mit Trauer und zum Umgang mit Trauerkultur? Und was kann vielleicht auch ein Stück weit die Gesellschaft von der Trauerkultur im Fußball lernen? Das war so meine Idee dazu.
Und was ich da wirklich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Rituale. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was sind so Rituale im Fußball, die du in deiner Arbeit dir angeschaut hast oder wo du hast gerade schon gesagt, wo kann die Gesellschaft dann vielleicht auch vom Fußball lernen? Also inwiefern hilft dieser ritualisierte Umgang mit Themen dann eben auch bei Trauer?
Genau, da schließen wir auch eine Frage an, wo du vorher mich auch mal schon gefragt hast, wo ich wieder abgebogen bin, ohne zu beantworten. Ja, ich glaube einfach durch, dass ein Spiel hat ja einen Anpfiff, eine Halbzeitpause und einen Abpfiff. Und ich glaube einfach, diese ritualisierte Form ist einfach gut auch für den Umgang mit Trauer, weil wir alle kennen das, wenn es ein dass es vor dem Anpfiff entweder eine Schweigeminute gibt oder die Menschen mit Trauerflor, also die Spieler oder SpielerInnen mit Trauerflor auflaufen. Das ist so eine Möglichkeit, wo es auch einen Moment Ruhe ist. Es gibt auch bei vielen mittlerweile Applausminuten. Manchmal kommt auch ein Foto auf diesem, wie sagt man, dem Big Screen, ich weiß es doch, also auf diesem Fernseher im Stadion. So, dass es da eine Möglichkeit gibt, schon mal Trauer sichtbar zu machen. Dann, was wir vorhin hatten mit den selbstinitiierten Schweigeminuten, wenn es keine offizielle gibt, dass die Kurve schweigt und alle sich wundern, was ist da los? Also erzeugt ja auch schon mal erstmal für Gespräch. Und dann ist es so, in der Halbzeitpause, zumindest bei Union Berlin, werden Nachrufe auf verstorbene Fans verlesen. Da hatte ich ein Gespräch mit Christian Arbeit, der ja unter anderem auch Stadionsprecher ist. Und da haben wir lange auch gesprochen, wie das für ihn als Stadionsprecher ist, wenn er Nachrufe verliest. Und auch das, finde ich, läuft bei Union Berlin ja sehr ritualisiert ab, dass Christian Arbeit dann ein paar Worte sagt und am Schluss kommt dann dieser Schlachtruf und niemals vergessen, Eisern Union. Und dann geht es ja in die zweite Halbzeit rein. Also so, dass es da einen guten Übergang gibt. Und es wird auch die Musik ausgeschaltet und Christian Arbeit betritt dann auch den Rasen. Ich glaube, da wird schon deutlich, jetzt dann weiß jeder, der zu Union geht, was jetzt kommt und dass es was in der Halbzeitpause möglich ist. Und dazwischen ist ja so, dass es auch sehr oft große Choreografien gibt von Fans, meistens zu Beginn auch des Spiels, wo auch wirklich, also das finde ich, das bewegt mich sehr, wenn die zeigen auch fast manchmal zu jedem Todestag eines Fans oder eines Spielers eine Choreo und das auch nach vielen Jahren. Und da meine ich nicht nur 10, auch nach 20 Jahren, 30 Jahren, so dass diese Person auch erinnert wird. Und das ist eine ganz wertvolle Ressource für Trauernde, weil die ist meine eigene Erfahrung und die vieler trauernder Menschen ist, die sagen, für die anderen geht das Leben ja weiter und irgendwann wird die Person vergessen. Und dann fühlen sich alle wie so, wie wenn man, dabei fühlt man sich als trauernder Mensch ja auch oft amputiert, wie einem irgendwie was fehlt. Und wenn nicht mehr über die verstorbene Person gesprochen wird, dann ist es wie wenn die nochmal stirbt. Und ich glaube, das ist schon was, was eine ganz, ganz wertvolle Ressource ist, auch in Zeiten, wenn die Trauer sich ja verändert hat. Trauer ist ja jetzt nicht statisch und bleibt immer gleich, sondern die verändert sich. Und Trauer hat ja so zum Ziel Integration ins Leben. Und viele Trauernde sind trotzdem auch am Todestag, Geburtstag oder wenn sie dem Verstorbenen was erzählen wollten, ja traurig. Also Trauer ist ja nichts so, was man loslässt oder was weg ist oder was man abhaken kann. Die Vorstellung gibt es ja auch bei manchen Menschen. Sondern man bleibt ja auch dem Menschen verbunden. Und diese Verbundenheit ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wo das Stadion einfach liefert, weil man immer zusammen saß oder getrauert wird natürlich auch immer dort, wo gelebt wurde, ja. Und deswegen, glaube ich, ist das Stadion ein total guter Ort und auch die Rituale. Und das sind so die Sachen, auch mit dem Trauerflor, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, ist vielleicht nicht so viel auffällig, aber da hatte ich jetzt neulich erst mit einem Amateurfußballer gesprochen, der sagte, Mensch, weißt du, als mein bester Freund starb, das war so toll, als ich zurückkam zum ersten Spiel und die ganze Mannschaft hat einfach Trauerflor getragen. Ja. Und sie haben ihn einfach gewürdigt, ohne was zu sagen. Da sind wir wieder. Ich glaube, der Fußball schafft so einen Rahmen. Oder was wir auch sehen beim Profifußball, nicht so oft, beim Amateurfußball öfters, dass auch die Trikots der verstorbenen Person mit auf dem Stuhl fällt. Weißt du, auch so im Amateurliga, da wird ein Stuhl hingestellt, das Trikot kommt drüber und jeder weiß, der verstorbene Fußballer ist auch irgendwie mit dabei. Und das sind, glaube ich, alles so Ausdrücke, die eine ganz wertvolle Ressource sind und zeigen, okay, es ist auch okay zu trauern. Trauer darf auch sein. So wie du sagtest, Trauer ist ja eher was, was man heute gar nicht so mehr sieht. Woran erkennt man eine Person, die in Trauer ist? Es gibt ja kein sichtbares Zeichen. Früher war das mal die Kleidung in Schwarz. Heutzutage gibt es ja da kein Zeichen. Und da finde ich, ist es eine ganz tolle oder ist es eine wertvolle Ressource, einfach ein Stadion zu haben? Und manche, weil du sagtest, was man im Stadion beobachtet, um mal weiterzumachen, ist auch so, viele Fans haben mir das erzählt, dass sie nach dem Stadion oft zum Friedhof gehen und dem verstorbenen Menschen oder ihrem liebsten Menschen berichten, wie es Spiel war und einen Schluck Bier mal aufs Grab schütten oder die Eintrittskarte hinlegen. Und da wären wir bei so einem großen Thema der Fanfriedhöfe. Es gibt ja einige Vereine, die mittlerweile diese Fanfriedhöfe haben. Wo man sich dann auch, ich sag mal so treue über den Tod hinaus, wo man sich dann auch dort bestatten lassen kann und seinem Verein ganz nah ist.
Ich finde es total spannend, was du insgesamt über die Trauer erzählst. Und ich glaube, also ein Punkt, nämlich dass Trauer sehr individuell ist, ist das eine. Dann ein Punkt ist, dass Trauern etwas ist, was man eigentlich integrieren muss ins Leben. Also die Trauer um einen Menschen, der wichtig war, die hört ja nicht irgendwann auf, sondern die verändert sich, ne? Also sie tritt sicherlich stärker in den Hintergrund, sie begleitet einen nicht mehr jeden Tag in der Intensität, aber eigentlich ist es was, was bei einem bleibt. Und was auch so ein bisschen das Ding ist, finde ich, was dann in Bezug auf Fußball und Stadion interessant ist, abgesehen davon, dass Trauer sowieso so ein Stück weit tabuisiert ist, ist mein Gefühl immer, es gibt unterschiedlich anerkannte Trauersituationen. Also niemand würde sich wundern, wenn jemand sagt, ich habe meinen Partner oder meine Partnerin verloren und deswegen trauere ich oder ein Elternteil. Und dann gibt es aber bei vielen Leuten schon so Abstufungen. Also welche Trauer wird als mehr oder weniger akzeptabel oder wie auch immer empfunden, wenn man vielleicht jemanden aus dem Freundschaftsbereich verliert oder ich weiß, beim Thema Stillgeburten ist es auch was, womit verwaiste Eltern oft sehr zu kämpfen haben, dass das eben weniger anerkannt wird von Menschen. Und dieses, das für sich selbst zu definieren, dass es okay ist, würdest du sagen, das ist auch was eben so im Fußball und mit dieser Ritualisierung so funktioniert? Also dass man diese, es ist ja schon auch so ein Suchen nach so einer Anerkennung von der eigenen Trauer, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein spannender Punkt, was du sagst. Also es ist wirklich so, das wurde auch wissenschaftlich erforscht von einem Trauerforscher aus USA, der einfach sagt, er hat festgestellt, es gibt Trauer, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Aberkannte Trauer, disenfranchised grief ist das Wort, was im Englischen benutzt wird. Und da es nicht so analog, nicht eins zu eins übersetzt wird, wird es manchmal auch genau so im Deutschen verwendet. Und ich finde es ein total spannendes Thema, weil wir sind ja da, sind wir wieder genau an dem Punkt, dass die Menschen ganz schnell neigen zu bewerten, welche Trauer ist denn anerkannt und welche nicht. Und es gibt zumindest im Fußball die Möglichkeit oder den Rahmen, dass alle Trauer anerkannt ist. Also ich beobachte da vielfältige Sachen. Zum Beispiel, wann war das denn, wo, ich weiß gar nicht mehr, da war in Holland, war im Viertelfinale gekommen und irgendwas war es 2008 oder 2010. Also ich nagelt mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall hatte Khalid Boularouche seine Tochter, die kam zu früh zur Welt und lebte nur einige Stunden. Und da gab es eine ganz bewegende Pressekonferenz auch von den niederländischen Nationalmannschaft, auch dass sie also gesagt haben, dass sie sehr an Khalid Boularouche denken und es gab gar keine Abwertung, weil natürlich ganz oft, gerade bei Stillgeburt kommt, das war ja noch kein richtiges Kind, nicht wahr? Kein Mensch kannte das Kind. Stell dich mal nicht so an. So, ich sage jetzt mal ganz böse Sachen, was einem da so entgegenkommt. Und ja, du kannst ja noch ganz viele Kinder bekommen. Also so, da kommt der prasselt ganz, wo man merkt, okay, das ist gesellschaftlich gar nicht anerkannt und natürlich trauernde Menschen sich dann fragen, darf ich denn überhaupt trauern? Und das ist was ich glaube, was zumindest da eine Möglichkeit gibt im Fußballkontext, dass man trauern darf. Und ich sage jetzt auch mal, ich erinnere mich auch an einige Menschen, die Haustiere verloren haben. Also Aussprache der Spieler und Spielerinnen übe ich immer mit meiner Freundin Jutta, die ganz viele Sprachen spricht und die mir immer das alles vorher auf WhatsApp sagt. Deswegen, habe ich nicht geübt. Dijan Lovren, also war ein ehemaliger Spieler von Liverpool. Und Da starb sein Hund und es gab ganz viel Anteilnahme und es gab keine bösen Bemerkungen, sondern jeder erkennt es an. Ich glaube, irgendwann ist auch mal der Hund von Mourinho gestorben und da gab es auch Mitgefühl. Und ich glaube, das ist was, was ich glaube, der Fußball hat Mitgefühl und bewertet vielleicht gar nicht so schnell. Das kann man jetzt ja sicher nicht pauschalisieren, aber zumindest gibt es einen Rahmen, dass alle Trauer anerkannt ist. Und wenn ich natürlich, neulich hat mich mal jemand gefragt, ja, und ist es denn auch Trauer, wenn man absteigt? Dann sage ich, na klar ist es Trauer, auch wenn man einen Elfmeter verschießt als Spieler. Also Trauer sind ja total vielfältig. Das ist ja nicht nur, wenn ein Mensch stirbt, sondern es gibt ja ganz viele, hat ganz viele Facetten, die Trauer. Und ich glaube, das ist auch, da kommen wir wieder zu dem Gefühlserprobt, auch was, was im Stadion einfach Raum hat und einfach sein darf, ohne abgewertet zu werden.
Total. Und ich finde wirklich dieses Wort gefühlserprobt in Bezug auf Fußball ganz, ganz großartig, weil es ja so ist, zum Hellen gehört immer das Dunkle, zum Dunklen gehört das Hellen. Und im Stadion ist man erprobt darin, sich zusammen zu freuen. Und man ist erprobt darin, zusammen zu trauern. Natürlich auf eine andere Art zu trauern, als wenn man einen Menschen verliert. Aber eben, wenn ein Spiel verloren geht, wenn ein Abstieg irgendwie besiegelt wird und so weiter. Man ist geübt darin, diese Emotionen miteinander zu erleben. Und das macht dann eben das Stadion auch zu so einem sicheren emotionalen Ort in einer als unsicher empfundenen Zeit. Du hast vor fast 5 Jahren dann Trauer und Fußball ins Leben gerufen. Wir werden da alle Links auch in die Shownotes packen. Es gibt eine Homepage. Ihr habt den Twitter-Account, durch den damals ganz, ganz viele Menschen und auch über die Jahre ganz viele Menschen auf euch aufmerksam geworden sind. Jetzt könnte man natürlich aktuell auch sehr trefflich über die Problematik rund um Twitter diskutieren. Das schieben wir hier aus der Sendung, aber für den Moment mal raus. Ihr seid da mittlerweile auch zu einem Team gewachsen. Vielleicht magst du ja mal erzählen, also wie ist dann so dieser Schritt für dich klar geworden, dass du da noch mehr in die Öffentlichkeit gehen möchtest mit dem Thema? Und wer seid ihr im Team inzwischen?
Also das war wirklich so, ich hatte diese wissenschaftliche Arbeit geschrieben und dann saß ich mit Tobi im Garten, das ist ein guter Freund von mir, und dann sagte der, du, wir bauen doch mal eine Webseite, du hast so viel Inhalte gesammelt, schreib das doch mal in die Welt, vielleicht hat die Welt da auch Interesse dran. Und so, und Tobi, der ist Systemadministrator und sagte, du, ich mach das gleich hier im Garten, komm, zack, zack, zack. Baute er da mal schnell so eine Webseite zusammen und ich so, oh Gott, okay, und ja, und so nahm das wirklich seinen Lauf. Also das ist wirklich entstanden an einem schönen Tag im September im Garten. Und dann entwickelte sich diese Webseite und dann habe ich gedacht, jetzt wäre vielleicht auch spannend zu gucken, jetzt knüpfe ich mal an und suche mal nach Netzwerken. Und dann kam mir auch schon allein wegen dem Titel Der tödliche Pass als erstes lief mir über den Weg und dann nahm ich Kontakt zu denen auf. Und zu Stefan Erhardt, der, also ich meine, der tödliche Pass ist, gibt's ja jetzt nicht mehr, der wurde ja eingestellt. Und da nahm ich dann zu Stefan Erhardt Kontakt auf und der sagte, oh, das klingt spannend, schreib doch was für uns in unserer Zeitschrift, und hat es über einen Verteiler geschickt und dann entstand immer mehr Menschen. Und dann ging es auch darum, vielleicht ein soziales Netzwerk zu bedienen. Und ich bin ja eher so eine Oldschool Pflanze und dachte, oh Gott, jetzt so einen Account bedienen. Und dann hatte ich aber auch mehrere Kontakte nach England und die meinten alle, zu dem Zeitpunkt war das so, ach, nutzt doch Twitter mal, in England hat es eine große Community. Und so kam das dann einfach, dass es immer mehr Netzwerke gab. Das ist, glaube ich, was mir total wichtig ist in unserem Projekt, dass wir einfach mit verschiedenen Menschen in Kontakt sind und unsere Netzwerke immer weiter ausbauen und uns einfach freuen, auch jetzt, wenn jemand zuhört, der sagt, Mensch, wir möchten gerne was mit euch machen, oder meldet euch gerne. Also wir sind da offen und wir freuen uns über regen Austausch. Und so nahm das dann eigentlich seinen Lauf. Dann gab es ja noch die 120 Minuten. Du erinnerst dich an Alex. Alex Schnarr war da mein Redakteur und irgendwann warst auch du mal meine Redakteurin. Ich bin dann irgendwie auch in England unterwegs gewesen zu so einer Memorialkultur-Tour in London. Und dann gab es einen Kontakt zur Fußballakademie. Heißen die jetzt Deutsche Akademie für Fußballkultur? Ist das der richtige Name? Ja. Genau. Und so entwickelte sich das immer mehr und eigentlich hat sich das dann immer weitergetragen. Und dann kam relativ, genau, dann war ich in London unterwegs und habe viel zu Trauerkultur in London gesehen, viele Memorial-Gärten, Interviews geführt bei Queen's Park Rangers, wo man einen Teil der Asche im Ground bestatten lassen kann. Und da wurde Tanja so aufmerksam auf Twitter, weil die selber großer England-Fan ist, und schrieb mich dann an. Und darüber entstand dann so ein Kontakt zu Tanja, die jetzt wirklich also gar nicht mehr wegzudenken ist aus dem Team und eine ganz wertvolle Unterstützung ist. Und darüber entdeckte mich auch David. Hallo David, jetzt wirst du ja, David ist der Jüngste bei uns, wir sind sonst alle etwa so zwischen, David ist unter 40, wir anderen sind zwischen 40 und 60. Und dann gab es auch einen Kontakt zu einem Grafiker aus Köln, denn Mattes, der lange schon bei Fortuna Köln ist und sehr lange auf eine aktive Fankarriere blickt. Wir kamen auch in Verbindung miteinander und seitdem ist er fester Bestandteil unseres Teams und macht wirklich die ganzen grafischen Arbeiten für uns und trifft auch das Thema, ist auch selber mit dem Thema beschäftigt und ich finde, er macht das wunderbar. Er hat uns zum Vierjährigen ein Logo quasi entwickelt mit der Blume und dem, es ist eine Blume und die Blüte ist ein Ball. Und also da haben wir echt lange überlegt, Ideen zusammengetragen und dann hatte er diese Idee und es ist so einfach und doch so klar, um was es geht. Genau, dann hat er unser Team bereichert und wir hatten dann ja zu Corona-Zeiten war das dann so, dass natürlich ganz vieles gestoppt ist und da hat sich das aber entwickelt, dass ich mit dem Groundhopper, mit dem Thorsten vom Lammernhügel da in Kontakt kam und der dann einfach die Idee hatte, ach, mach doch mal ein Fanzine. Und da konnte ich auch Inga motivieren, die Lehrerin ist, auch unter anderem für Deutsch, und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, hier das mit mir zu machen und zu kleben und zu lektorieren? Und wir sind ja beide auch so ein bisschen älter schon und sind mit diesen ganzen Fanzine-Kultur auch groß geworden. Und so hat sich das Team entwickelt und jetzt sind wir insgesamt 7 Menschen, die da zusammenarbeiten. Thorsten ist so unser Berater immer für Fanzines. Mit dem hatten wir auch so eine Ground, da haben wir einfach während Corona, weil ja nichts besucht werden konnte, haben wir aus seinem ganzen Vielzahl von Fotos die Möglichkeit gehabt, die auszuwählen, die wir besonders schön fanden, und haben dann so eine virtuelle Ground-Hopping-Tour durch die kleinen und großen Grounds der Welt gemacht, was auch spannend war, weil viele das, glaube ich, es gab ganz viel positive Resonanz darauf. Und so ist es, dass jetzt Thorsten genau auch wieder schuld ist, dass wir eine Jubiläumsausgabe machen. Thorsten heißt bei uns nur noch immer Thorsten ist schuld. Dass es jetzt zu dieser Jubiläumsausgabe kam, die aber diesmal ein bisschen anders sein wird als diese Oldschool-Ausgabe, weil Mattes die grafisch gestalten wird und die wird auch in Farbe sein. Und da freuen wir uns da. Genau, mittlerweile ging es ja weiter, hatten wir dann viele Kooperationspartner und Partnerinnen, sind wir wir haben jetzt genau diese Fanzine-Ausgabe, die wird auch unterstützt vom ambulanten Hospiz- und Familienbegleitdienst der Johanniter. Dort bin ich seit vielen Jahren auch als feste freie Mitarbeiterin tätig. Und Ilona, die Chefin, ist selber großer Fußballfan für Hertha. Und ja, und die hat einfach gesagt, sie unterstützt es. Und zum Welthospiztag am 14.10. werden wir eine kleine Fanzine-Release-Party machen und das Fanzine dann zusammen vorstellen. Und es ist da natürlich nicht nur, das ist so eher das Ende, und dazwischen ist auch mehr passiert. Da war in der Corona-Zeit ist doch auch einiges im Fußball passiert. Da gab es Ende 2020 einen Kontakt zum HSV. Die hatten angefangen, ihre Trauer- und Gedenkkultur neu zu denken und zu sagen, wir haben immer so viele Anfragen und möchten gerne was für trauernde Fans, also es geht speziell um Fans, was tun. Und da hatte Fanny, die ist Inklusionsbeauftragte vom HSV, die das zusammen mit Andy Witt, der auch Fanbeauftragte vom HSV ist, die hatten das Projekt federführend durchgeführt. Und da durften wir einen HSV beraten zur Trauer- und Gedenkkultur. Und das war einfach eine tolle Sache. Und das ist auch, war ein tolles Team und ist jetzt ja auch quasi fertig entstandenes Projekt. Und die dann später, weil du sagtest, wir unterhalten uns auch noch Trauer unterm Flutlicht, die dann da später auch mit Kooperationspartner wurden beim Projekt Trauer unterm Flutlicht. Weil es ging dann so weiter, dass es der HSV, den haben wir da beraten, und dann zeitgleich gab es dann Kontakt auch zu Kick-In, weil Dani hatte auch, die haben wir auch vorgestellt in unserem ersten Fanzine 2020 und danach hatten wir dann so eine Idee, dass wir mit Kick-In vielleicht einfach weiter zusammen arbeiten könnten. Die bieten ja immer so Qualifizierungen an in unterschiedlichen Themenbereichen und da kam dann die Idee, vielleicht könnten wir so eine Online-Qualifizierung im Umgang mit trauernden Fans und Mitgliedern zusammen anbieten, so dass einfach Menschen mehr Handlungssicherheit bekommen, die in Vereinen, Fanclubs oder in Fanprojekten arbeiten im Umgang mit trauernden Fans. Und so entstand dann quasi der Kontakt, eine engere Zusammenarbeit zu Kick-In und vor allem zu Carlo, der dann mein Ansprechpartner wurde.
Mhm. Auch die ganzen Infos zu Kick-In packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Eine sehr, sehr wertvolle Beratungsstelle. Daniela Wurps, die du angesprochen hast, ist eben die Leiterin. Und mit Carlo, hast du gerade schon gesagt, hast du dann jetzt den engsten Kontakt in deinem Projekt. Dann erzähl doch gerne mal ein bisschen, was ihr mit Trauer unterm Flutlicht vorhabt.
Genau, also eigentlich fing das irgendwie auch 2021 an, dass ich beim DFL Fanangelegenheiten, es war alles ja zu dieser Corona-Zeit, dass der Erik mich anfragte, ob ich nicht mir vorstellen könnte, was zum Thema Trauer und Fußball mal einen Nachmittag zu erzählen, wo CSR-Mitarbeitende, Fanbetreuende und Menschen der Fanprojekte eingeladen waren. Ob ich das Projekt nicht mal vorstellen möchte und was es denn alles so zum Thema Trauerkultur im Fußball gibt. Und da entstand dann auch so ein Kontakt zur DFL, zeitgleich zu Carlo, zu Kick-In. Und dann hatten wir einfach überlegt, Mensch, wie können wir denn das Thema in den Vereinen angehen? Also wir haben jetzt ja schon gehört, dass es in der Fußball-Fankultur die Trauer um verstorbene Fans ganz fest verankert ist. Also ganz viele Beispiele haben wir ja gerade jetzt schon gesagt, auch selbstinitiierte Schweigeminuten, Trauerkurios. Es gibt Gedenkturniere, Nachrufe in Fanzines, sogenannte Wandbilder, Murals und ganz viel mehr. Und aber eine etablierte Trauerkultur bezogen auf Fans noch weniger ausgeprägt ist bei den Vereinen. Wir hatten jetzt als Beispiel zum Beispiel bei Union, wo in der Halbzeitpause Nachrufe verlesen werden. Das ist aber so jetzt das deutlichste erstmal, was sichtbar ist und dass aber viele andere Vereine da natürlich sagen, Mensch, wir hätten da auch Interesse mehr für die Fans zu machen oder sie müssen ja auch erstmal gucken, wie werden wir denn diesen Anfragen gerecht? Das ist ja auch so eine Sache. Wie können wir denn unsere individuellen Angebote vielleicht mehr strukturieren oder so wie der HSV das gemacht hat, sich zu überlegen, wir wollen das angehen, weil wir so viele Nachfragen haben. Wie macht man das am besten? Und so entstand dann eigentlich diese Idee, die hat federführend Kick-In dann geleitet, sprich Carlo, dieses Projekt Trauer unterm Flutlicht, was wir beim Förderpool PFIP eingereicht haben. Das ist so ein kleiner, kann man das so sagen, ein Pool zur Förderung innovativer Fußball- und Fankultur heißt es, glaube ich, genau. Mhm. Die haben, die fördern viele Fanprojekte auch, viel Verschiedenes. Also wer da Lust hat, kann da gerne reingucken. Die fördern auch kleinere Projekte, also durchaus zu empfehlen, wenn man auch als Fan oder als kleine Fangruppe was machen möchte. Die mit ins Boot zu holen und dann als quasi als weiteren Kooperationspartner den HSV, der ja mittlerweile sehr fortgeschritten war mit seiner, wie man Trauer- und Gedenkkultur professionalisieren kann in einem Verein. Und so kam dann diese Idee, das Projekt einzureichen und es startete dann letztes Jahr am 1. Januar für ein Jahr lang.
Mhm. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wenn du sagst, es startete, wie sah das genau aus? Mit welchen, wenn du was dazu sagen kannst, mit welchen Vereinen hattet ihr vielleicht auch Kontakt? Was sind da so die Bedarfe? Wenn musst du nicht mit den Vereinen? Also
ich kann vielleicht einfach sagen, als erstes haben wir einfach überlegt, dass wir sehr gerne ein Netzwerk aufbauen möchten, auch ein nachhaltiges Netzwerk für alle Menschen aus den Vereinen und aus den Fanprojekten, also beides zusammen gesehen. Und haben da so einen Kick-Off-Termin damals angeboten, wo wir einfach gesagt haben, was haben wir vor? Wir möchten gerne gucken, wir haben so eine kleine Bestandserhebung einfach gemacht, was wird denn angeboten in den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga primär, weil Pfiff ja von der DFL ist und sehr und da natürlich der Blickwinkel auf Profiligen ist. so, dass wir da gesagt haben, wir bilden erstmal ein Netzwerk, stellen das vor und haben dann wirklich monatlich zu einem Netzwerktreffen eingeladen, das letzte Jahr. Und es war immer ganz gut besucht und da ging es am Anfang auch viel darum, um Austausch. Und dann haben einzelne Standorte auch vorgestellt, was machen wir denn schon zur Trauerkultur, wie können sie sich das weiterentwickeln, sodass es immer so einen Input gab. Und das wirklich schön war, so ein nachhaltiges Netzwerk zu haben, wo jeder auch wusste, Mensch, manchmal kamen auch Anfragen, bei uns ist das und das vorgefallen, wo können wir Hilfe, wo Unterstützung bekommen. Also dafür ist das Netzwerk einfach gedacht und auch für das Thema zu sensibilisieren. Weil wir haben festgestellt, Carlo und ich, dass es der erste Schritt ist, es erstmal zu sensibilisieren für das Thema, den Leuten klarzumachen, ah ja, das gibt's. Jeder sagt am Anfang, ah, klar. Eigentlich ist es, so wie du vorher aussagst, es ist ganz logisch, dass es zusammengehört, aber es ist ja noch gar nicht bewusst vielen. Und dann ist natürlich auch so ein Thema wie Tod und Trauer auch nicht immer so ein einfaches Thema, sodass wir halt festgestellt haben, das Wichtigste ist erst nochmal zu sensibilisieren. Wir haben dann unsere Online-Qualifizierung nochmal angepasst, sodass es eine Möglichkeit gibt, sich da auch nochmal intensiver mit dem Thema Trauer und Tod auseinanderzusetzen, sodass es in dieser Online-Qualifizierung auch wirklich darum geht, was ist Trauer, wie sehen Trauerprozesse aus, was kann trauernde Menschen unterstützen und inwieweit ist da genau Fußball eine Ressource. Das ist so der Inhalt dieser Ein-Tages-Online-Veranstaltung, die wir da jetzt dieses Jahr zum dritten Mal dann zusammen anbieten. Und das ist, glaube ich, was für viele eine große Unterstützung ist, zu sagen, ah, okay, ich näher mich dem Thema an, ich beschäftige mich damit. Und daraus ist auch eine individuelle Handlungsempfehlung entstanden und an der Webseite arbeiten wir gerade noch, die soll demnächst auch online gehen, sodass es eine Übersichtswebseite gibt, was bieten denn die einzelnen Vereine an. Und es ist so, es war gar nicht so einfach, alle Vereine da zu motivieren, mitzumachen. Ja, also wir haben eine Umfrage gemacht für die Vereine, eine für die Fans. Und aber was rauskam, was wir schon festgestellt haben, dass ganz viele gar keine feste Ansprechperson haben im Verein. Und das deckt sich auch mit dem Beispiel, was der HSV sagte, weswegen sie auch feste Ansprechpersonen genannt haben, die zuständig sind. Das heißt, stell dir vor, irgendjemand, ein Freund von dir ist gestorben und du möchtest gern, dass Mainz vielleicht eine Karte schickt oder du noch ein Trikot bekommst und dann rufst du an. Und dann wirst du manchmal beim Ticketing, also du weißt ja manchmal gar nicht, du wirst so durchgereicht. Und da ist, glaube ich, fänden wir so als erster Schritt einfach wichtig auch, dass es eine Ansprechperson gibt, die zuständig ist und die weiß, das ist natürlich auch vertrauende unterstützend, weil du nicht irgendwie fünfmal deine Geschichte ja wieder von vorne erzählen musst. Und da war schon so, dass es halt, dass über 50% auch gar nicht klar, da gab es gar keine klare Benennung. Also das ist sowas, was so ein erster Schritt wäre, um eine strukturelle Veränderung auch zu machen. Und deswegen, da wir jetzt in dem Jahr erstmal beschäftigt waren, Menschen zu sensibilisieren, ein Netzwerk zu gründen, die Bestandserhebung zu machen, sind wir jetzt einfach gerade dabei, noch einen neuen Antrag zu schreiben, wo wir mehr gucken möchten, wo es um Struktur geht, also um strukturelle Handlungsempfehlungen. Wie kann ich denn als Verein das Thema angehen? Man kennt es so ein bisschen von den Awareness-Konzepten, die ja auch so, dass einfach, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Da kann ja einfach überlegen, wie kann das sein? Und da sammeln wir gerade Handlungsempfehlungen von Vereinen, die da schon ein bisschen weiter sind. Der HSV hat da ein sehr ausgeklügeltes Handlungskonzept und andere Vereine sind da auch gerade dran, was zu erarbeiten. Und da möchten wir gerne in einem neuen Projekt zusammen mit Pfiff dieses Thema angehen, um es einfach zu erleichtern, weil ich glaube, es braucht immer gar nicht so viel und es ist so wertvoll für die Fans und da geht es auch gar nie um riesige Kosten oder irgendwas, sondern ich weiß aus so vielen Interviews von den Fans, was das bedeutet, wenn vielleicht der Fanbeauftragte oder eine Person vom Fanprojekt zur Bestattung kommt oder vielleicht noch ein Schal nochmal ins Grab geworfen wird oder eine Karte kommt. Also so, das sind ganz viele kleine Zeichen, die so wertvoll auch im Trauerprozess sein können. Und ich glaube, da kann man einfach mit den Vereinen mehr anschieben, das mehr ins Bewusstsein bringen und dann zu gucken, überlegt euch was und es braucht nicht so viel.
Mhm. Ja, ich finde das total spannend und vor allen Dingen, was du sagst, mit dem ins Bewusstsein bringen, das ist ja ein bisschen was, wo sich das dann auch wieder trifft mit dem, was ihr auf Twitter macht, worüber wir dann jetzt noch gar nicht so groß gesprochen haben, ist, dass ihr da ja wirklich mittlerweile von Leuten auch ganz, ganz viel in Tweets getaggt werdet, wenn es eben um Trauer und um Tod im Fußball geht und diese ganze Geschichte mit, dass Vereine gerade auch in England noch mehr vielleicht darauf hinweisen, wenn ein Fan gestorben ist oder wenn ein Todestag von einem Spieler oder einem ehemaligen Trainer ansteht. Und da finde ich, sieht man schon, dass also online gerade diese Bereiche Fußball und Trauer immer mehr zusammenfinden. Und ihr seid auf jeden Fall hier im deutschsprachigen Raum im Prinzip so der Ort, wo diese Sachen dann gesammelt sind. Also ihr teilt da ganz viel, ihr kommentiert Sachen, ihr gibt eben Hinweise darauf und dieses stille, aber gleichzeitig sichtbare Gedenken. Ich glaube, dass das einfach was total Wichtiges ist. Also es ist ja schon auch so eine Arbeit gegen das Vergessen, ne?
Ja, das auf jeden Fall, weil natürlich, ich glaube, dass in meiner Arbeit, in meiner Praxis, aber auch jetzt im Fußballkontext, würde ich, glaube ich, sagen, für viele Trauernde ist es so, wenn über den Menschen halt nicht mehr gesprochen wird, dann ist er vergessen. Und ich erinnere mich auch an Gespräche, wo jemand sagte, Mensch, ich möchte auch mal die ganze Stadt eigentlich plakatieren. Meine Tochter war auch da. Also weißt du,
Ja.
so dieses, und das, glaube ich, ist uns wichtig, das einfach zu dokumentieren. Ich habe mittlerweile auch ein sehr ausgeklügeltes Citavi-Programm mir dazu gelegt, um all die Tweets zu sammeln, sodass, wenn man irgendwie auf Vorträgen unterwegs ist oder irgendwas, einen Artikel oder einen Beitrag schreibt, dass man da einfach auch zurückgreifen kann und suchen kann, um das alles auszuwerten, zu erforschen. Da könnte man sicher auch ein ganzes Buch drüber schreiben, wenn man Zeit hätte, ja. Also so, aber so einzelne Teile stelle ich auch immer in Vorträgen vor und freue mich, wenn jemand mich bucht oder einlädt, um einfach zu zeigen, wie vielfältig die Trauerkultur ist und auch zu zeigen, wie England ist da einfach uns auch nochmal einen Schritt voraus in vielen Dingen. Aber das ist, glaube ich, bei dem Thema ist es sowieso so, dass England auch weiter ist generell in Trauer- und Gedenkkultur als bei uns. Von dem her lohnt sich da ein Blick immer nach England und auch zu sehen, was machen die denn. Und da ist es spannenderweise auch so, dass die meistens die Menschen, die für Trauerkultur in England zuständig sind beim Verein, auch die Inklusionsbeauftragten sind, ja. Das fand ich auch total interessant, ja.
Ja, aber passt ja irgendwie auch, weil Inklusion ja natürlich ganz, ganz viele Bereiche betrifft. Und ich
Ja.
meine, England ist natürlich auch ein Land mit einer ganz besonderen Fußballfaszination. Von daher gesehen, passt das vielleicht auch besonders gut zusammen. Du hast gerade gesagt, es ist lohnend, den Blick nach England zu werfen. Es ist auf jeden Fall auch immer sehr, 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 sehr lohnend, sich mit dir über dieses Thema zu unterhalten, liebe Carmen. Du hast da einen solchen Schatz mittlerweile bei dir angesammelt und dir erworben und erarbeitet. Und ich bin total dankbar dafür, dass du deine Schatzkiste hier heute im Podcast aufgemacht und mit mir über das Thema gesprochen hast. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Ja, das hat großen Spaß gemacht, trotz des ja nicht leichten Themas. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also auch dafür ein Dankeschön. Und euch, liebe HörerInnen, danke ich natürlich auch wie immer für die liebevolle Begleitung des Podcasts. Ich freue mich wieder und weiter über eure Post. Ihr erreicht mich unter wortpiratin@marapfeiffer.de. Über Wortpiratin findet ihr mich eigentlich überall: Twitter, Mastodon, Instagram. Ihr könnt mir gerne schreiben, wen ihr hier gerne mal hören möchtet, was euch gefallen hat. Ich freue mich auch über Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens und mir bleibt nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.